Nachhaltigkeit hat es schon immer schwer gehabt, Fuß zu fassen, ist aber ordnungspolitisch dermaßen schon fest verankert, auch mittlerweile in Prüfungen. Das bedeutet zum Beispiel Gesellenprüfung, Maler und Lackierer, berichtete unsere Malermeisterin, die bei uns an der Berufsbildungsschule arbeitet und im Prüfungsausschuss ist, vor 2 Jahren. Herr Novacin, stellen Sie sich vor, im Kundengespräch mit den angehenden Gesellen und Gesellen tauchten plötzlich Nachhaltigkeitsfragen auf. Die Kundin, der Kunde möchte gerne wissen, wie nachhaltig denn diese Farbe ist oder wie nachhaltig dieses Material ist, produziert. Also es ist schon voll durchgeschlagen, das bedeutet, wir machen das schon.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Berufliche Bildung ist das am meisten unterschätzte Segment des deutschen Schulsystems, sag ich an dieser Stelle. Über 3 Millionen Auszubildende, hunderttausende Lehrkräfte an Berufsschulen und trotzdem kaum präsent in der öffentlichen Debatte über Bildungsreform, Fachkräftemangel oder die Frage, was Schule leisten soll. Stefan Novacin ist Oberstudiendirektor und Schulleiter der berufsbildenden Schule 1 in Uelzen. Er war bis vor kurzem stellvertretender Bundesvorsitzender des BVLB, des Bundesverbands der Lehrkräfte für Berufsbildung, und ist seit Jahren eine der lautstarken Stimmen für das, was er hochwertige Berufsbildung nennt. Er hat seine Schule zum anerkannten UNESCO-Lernort für Bildung und nachhaltige Entwicklung gemacht, sitzt in internationalen Netzwerken und war Gast auf dem Weltklimagipfel in Marrakesch als Schulleiter aus Uelzen. Stefan, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vergessen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlichen Dank, Bob, für die Einladung und für die Anmoderation. Ja, so 13 Jahre in aller Kürze zusammenzufassen ist schon sportlich, ist dir aber sehr gut gelungen. Vielen Dank.
Stefan, als ich auf dem Jahreskongress der beruflichen Schulen die erste Keynote des Tages gehalten habe, habe ich eine ähnliche These aufgestellt wie die, die ich gerade in der Anmoderation schon getätigt habe, nämlich berufliche Schulen sind in der Debatte unterbelichtet. Meine Frage an dich wäre zunächst mal, stimmst du da überhaupt zu? Und falls ja, was sind deiner Ansicht nach die Gründe dafür?
Die beruflichen Schulen gibt es ja schon ziemlich lange. Die berufsbildenden Schulen 1 in Uelzen zum Beispiel, 1832 gegründet, also 194 Jahre alt, passt sich immer wieder den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen an, ist also ein Dienstleister in der Region, bildet gemeinsam die Fachkräfte aus, die es braucht, um ja wirtschaftliche Strukturen aufrechtzuerhalten, aufzubauen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und so weiter. Wir sind über diese vielen Jahre scheinbar so selbstverständlich geworden, dass man uns manches Mal gar nicht erwähnt. Und in der bildungspolitischen Debatte, speziell auf der Bundesebene, habe ich immer wieder festgestellt, dass genau das das Thema ist. Da wir in der Hoheit der Bundesländer sind, ist es bei den bundespolitischen Debatten und auch bei europapolitischen Debatten vielfach nicht der Fall, dass die beruflichen Schulen als Wirkfaktor und duale Ausbildungspartner hier mitgedacht werden.
Ja, und da müsste ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil das, was du gerade gesagt hast, dualer Bildungspartner, das duale System, das ist ja sehr deutschlandspezifisch und war ja über viele Jahre auch ein Exportschlager oder zumindest, sagen wir mal, ein Modell dafür, wie die Verzahnung von schulischer Bildung und Betrieb auch gelingen kann. Was sind die Gründe dafür, dass das so wenig eine Rolle spielt? Ist es nur der Bildungsföderalismus? Oder was sagen die Menschen, mit denen du dich unterhältst, wo sehen die mögliche Gründe dafür, dass wir so wenig über berufliche Bildung sprechen? Ich meine, ist schon klar, ne? Weiterführende Schule ist wichtig, Grundschule ist wichtig, frühkindliche Bildung ist wichtig. Aber wir haben ja nun mal ein massives Fachkräfteproblem. Also müsste in der Diskussion die Berufsbildung doch eigentlich, wenn nicht Priorität haben, so doch mehr in der Debatte stattfinden.
Ja, es ist sehr treffend beschrieben. Wir werden vielfach als das fünfte Rad am Wagen der Bildungspolitik bezeichnet, weil natürlich die frühkindliche Bildung im Blick ist, dann die Bildung im Bereich Grundschule, dann der Sek-1-Schulbereiche, die gymnasialen Bereiche sind sehr dominant, auch in den Ministerien vertreten. Und wenn es um Ressourcenverteilung geht, dann stehen die Berufsbildner und die berufsbildenden Schulen immer hinten an.
Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Denn diesen Podcast hören ja viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen von Bildung, natürlich auch Verwaltung, Lehrkräfte und so weiter. Dadurch, dass berufliche Bildung und Berufsschulen aber oftmals eher unterbelichtet ist, wir haben hier an einer Stelle mal schon aus der wissenschaftlichen Perspektive drüber gesprochen, wissen die meisten möglicherweise aber gar nicht genau, was die, sagen wir mal, wichtigsten Merkmale davon sind. Was würdest du sagen, sind so die Hauptmerkmale dessen, was wir berufliche Bildung nennen?
Ja, die berufliche Bildung, ich möchte das auch wieder darstellen an dem Beispiel, was wir in Uelzen jetzt als Zukunftsmodell von 360 Grad Nachhaltigkeitsbildung kreiert haben, was den BBS-Campus angeht. Es fängt an mit der Berufsorientierung, wo wir im Prinzip den Übergang von den allgemeinbildenden Schulen zu den beruflichen Ausbildungsstrukturen schaffen. Dann haben wir es als dualer Ausbildungspartner mit den Wirtschaftsunternehmen vor der Brust, gemeinsam die Fachkräfte zu qualifizieren. Aber wir sind auch ein Weiterbildungsort und wir sind auch Praxispartner bei angewandter Berufsbildungsforschung. Das bedeutet auch, die Berufsbildungsforschung ist ein Feld, wo wir als Praxispartner das, was an Universitäten und Hochschulen sich ausgedacht wird, einfach den Praxistest unterziehen und dann als Partner auf Augenhöhe auch eine Rolle spielen. Das bedeutet, genau mit diesem Rundumblick berufliche Bildung zu gestalten, partnerschaftlich zu gestalten, gehen wir ins Rennen und hoffen, da unser Bestes auch für die Zukunft geben zu können.
Zu der Nachhaltigkeit komme ich gleich nochmal kurz zurück. Jetzt hier aber nochmal an der Stelle bezogen auf das, was du gerade gesagt hast. Was sind denn innerhalb der Berufsschulen, und du hast ja verschiedene Einblicke, sprichst wahrscheinlich auch mit den verschiedensten Menschen, was sind so die Hauptherausforderungen, mit denen ihr es zu tun habt? Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir zwar so unter dem Stichwort Heterogenität auch bei euch Herausforderungen haben, aber die wird ja vielleicht eine andere sein als diejenige, die man, weiß ich nicht, nach der weiterführenden Schule in dem dreigliedrigen System hat. Was wären so Dinge, wo du sagst, das sind eigentlich gerade die Herausforderungen, mit denen vor allen Dingen die beruflichen Schulen zu tun haben?
Die beruflichen Schulen sind ein Ort mit sehr vielen Menschen, die mit verschiedenen Voraussetzungen zu uns kommen. In der Regel sind das 15-, 16-jährige Schülerinnen und Schüler. Das können aber auch Menschen sein, die in Umschulung zum Beispiel schon 40, 50 oder 60 Jahre alt sind und sich wieder neu qualifizieren müssen in den jeweiligen Berufsschulklassen, wo sie in einer dualen Berufsausbildung qualifiziert werden. Es können aber auch zum Beispiel Kfz-Meister der Region sein, die bei uns in der Weiterbildung wieder ihre Berechtigung erhalten, eine AU abzunehmen oder mit Hochvolttechnologie in den Werkstätten arbeiten zu können. Auch hier sind wir ein Weiterbildungsort, der am abends und am Wochenende für die Kfz-Meister beispielsweise eine Rolle spielt und bedeutsam ist. Und diese Vielfältigkeit in Form von auch 60 Auszubildenden, die wir mit der Lebenshilfe gemeinsam beruflich qualifizieren, die also gehandicapt sind, beeinträchtigt sind, Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland geflüchtet sind, die mit sehr übersichtlichen Sprachkompetenzen zu uns kommen, die Sprachförderung brauchen. Also wir sind hier wirklich der Schmelztiegel aller möglichen Probleme in den berufsbildenden Schulen, die es zu bewältigen gilt. Und wo wir Abschlüsse vom Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, Fachhochschulreife und auch das Abitur bieten. Es gibt auch einige berufsbildende Schulen, die sogar über Fachschulen dann den DQR6-Level bis auf Bachelor-Niveau vergeben. Also in diesem bunten Strauß von Vielfältigkeit haben wir unser Mandat und auch unsere Herausforderung und wünschen uns eigentlich hier mehr Unterstützung von der Politik.
Ja, ich meine, das ist ja etwas, das habt ihr wahrscheinlich gemeinsam mit allen Schulformen. Da würde ich gerne nochmal konkret werden. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass gerade in den Grundschulen klar ist, die letzte IGLU-Studie hat gezeigt, die Lese- und Schreib- und Rechenkompetenzen sind bei einem Viertel der Schülerinnen und Schüler noch nicht mal im Mindestmaß ausgeprägt. Das heißt, hier wird aus der Seite oftmals, gerade was das Sprachliche angeht, Förderung gefordert. Was wäre konkret die Hilfe der Politik in Bezug auf das, was du gerade an Herausforderungen gesagt hast, die für Berufsschulen wichtig wäre?
Für uns wäre es wichtig, dass, wenn wir immer wieder über das Zauberwort multiprofessionelle Teams sprechen, die es gemeinsam wuppen und wo die Expertise von verschiedenen Disziplinen gebündelt wird, beispielsweise Erzieher oder Schulsozialarbeiter, aber auch andere Coaches, Sprachcoaches und anderes bei uns mit ins Team zu bekommen, das müsste unmittelbar integrativ an den beruflichen Schulen direkt passieren. Es kann nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler von unserer Schule dann erstmal am späten Nachmittag zum Abend irgendwo an eine weitere Bildungsstätte gehen und dort dann on top nochmal etwas extra lernen sollen. Der Ansatz müsste integrativ sein. Das habe ich auch zuletzt auf der Didakta mal in einer Panelrunde so eingeworfen. Ich sage, es wäre schon sehr geholfen, wenn wir kooperativer und integrativer gemeinsam wirken könnten. Und wenn die Ausschreibung an Bildungsträger über die Bundesagentur für Arbeit das auch ausweisen würde, dass man gemeinsam ein Team bildet, bei uns direkt an den beruflichen Schulen. Wir wären dann viel wirksamer und würden auch viel mehr im Sinne der Lernenden unterwegs sein.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Markus Kottmann aus Gelsenkirchen, der nicht im Bereich berufsbildenden Schulen, sondern im Bereich der weiterführenden Schule mit einem Schulleiter gesprochen hat, der gesagt hat, das Problem sei gar nicht, dass die nicht ausschreiben könnten, sondern das Problem ist, dass das Personal selbst dann nicht vorhanden ist, wenn ausgeschrieben ist. Ist das nicht etwas, wo auch Politik dann irgendwo überfordert wäre? Also wenn zwar die Rahmenbedingungen stimmen, aber schlicht nicht genug Personal da ist? Oder würdest du sagen, dass man eigentlich mit den Mitteln und den Ressourcen, die gerade vorhanden sind, auch im Personal schon sehr viel verändern könnte?
Also es ist Personal da, mit Sicherheit nicht ausreichend, um flächendeckend und systemisch das Ding anzufassen. Deswegen richte ich auch schon als Schulleiter mit sehr viel Weitsicht natürlich den Blick auf digitale Assistenzsysteme aus. Das bedeutet, die Zukunft auch im Rahmen der weiter geringer werdenden Berufsschullehrkräfte, die leider nicht mehr genug studiert haben, Seiteneinsteigerqualifizierungen ein Problem darstellen, sehe ich die Notwendigkeit auch für die Lernorte der beruflichen Bildung der Zukunft mit digitalen Assistenzsystemen, digitalen KI-Assistenzsystemen, die Lernbegleitung und die Lernunterstützung zu organisieren. In diesem Bereich bin ich auch schon mit einigen innovativen Hochschulen und Universitäten zugange, um genau in diesem Feld auch die Zukunft ein Stück weit vorzubereiten und zu gestalten.
Innovation ist ein Stichwort. Wir haben gerade ganz kurz angedeutet, dass du dich auch für Bildung, für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Um das mal etwas konkreter zu machen, können wir mal reinhören in eine Folge von SWR Das Wissen vom 3.3.2023 mit der Frage, wie lernen Kinder und Jugendliche in dem Fall eigentlich ökologisch zu handeln?
Manuel und Michael, 24 und 26 Jahre alt, reinigen im Keller der Mindelheimer Berufsschule ausrangierte Solarmodule an einem Sonntagnachmittag.
Und ansonsten wollen wir heute mit dem Multimeter die ganzen Module durchmessen, ob die denn noch gut sind.
Die beiden jungen Männer schätzen das Alter der Solarplatten auf 25 Jahre. Und sie wissen, sie können insgesamt 35 bis 40 Jahre halten. Michael und Manuel haben ihre erste Ausbildung bereits hinter sich. Industriemechaniker und Mechatroniker. Jetzt lernen sie an der Technikerschule noch Maschinenbautechnik. Die funktionsfähigen Photovoltaikmodule lagen bei einem Betrieb herum. Sie konnten die Platten entgeltfrei abholen. Ihr neuer Einsatzort soll ein sogenannter Vertical Farming Container für Afrika sein.
Wir nehmen einen alten Schiffscontainer und bauen den so um, dass man darin Lebensmittel anbauen kann und dass es dann eine Wasseraufbereitung gibt, wo man dann eventuell auch Trinkwasser gewinnt.
Trinkwasser filtern, Strom erzeugen, Gemüse anbauen. Durch und durch autark. Was reizt Michael und Manuel an diesem Projekt? Michael sagt, er möchte zufriedener mit seinem Leben sein. Manuel denkt ähnlich.
Mir muss mein Beruf Spaß machen. Und wenn einen das Thema privat auch interessiert, dann macht es mehr Sinn, dass es beruflich auch ein Teil davon ist.
Das muss ja von einem selber kommen. Das muss Input von der Schule kommen. Hey, das und das sind die Möglichkeiten. So kann jeder von euch selber was tun. Und der Einzelne kann dann für sich entscheiden, möchte ich mich damit dem Thema beschäftigen oder nicht.
Michael bringt es auf den Punkt. Umweltbildung bedeutet, jungen Menschen Angebote zu machen und ihnen zu zeigen, was sie selbst für ihre Umwelt und ihre Zukunft tun können. Je früher sie dies erleben, desto eher fühlen sie sich dazu in der Lage, kompetent und selbstwirksam von klein auf.
Stefan, bevor wir auch nochmal konkret über Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Frage, wie das umgesetzt werden kann, sprechen, das ist aber schon auch mal wieder ein Spannungsfeld. Ne? Denn gerade KI-Systeme, so sinnvoll sie sein können, für zum Beispiel persönliche Wissensaneignung, wissen wir, sind natürlich nicht das Nachhaltigste, was man nutzen kann. Wie gehst du damit um?
Es ist richtig, dass die Energiebilanz und der Energieaufwand für KI-Systeme natürlich enorm ist. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man internationale Projekte sich anschaut, dass die KI Rechenzentren mit grünem Strom dann wieder nachhaltigkeitsorientierter und ökologisch freundlicher gestaltet werden. Das ist ja eine Frage der Rechenzentren und in welcher Art und Weise diese ja auch mit grünem Strom betrieben werden, sodass dann auch da wieder die Rechnung im Sinne von nachhaltigem Denken und Handeln aufgeht. Die KI und das Thema Nachhaltigkeit haben wir schon 2021 mal miteinander verbunden und auch operationalisiert bei uns mit dem sogenannten LAMKI-Projekt. Land mit KI, KI auf dem Land. Um hier auch den Mehrwert von KI bei der Gestaltung von Zukunftslösungen, die ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogen gestaltet werden sollten, müssten, könnten, dann dementsprechend auch zur Wirksamkeit kommen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf BNE. Wir wissen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sinne eines Umweltbewusstseins, das dazu führt, dass wir möglicherweise noch ein paar Jahre länger auf diesem Planeten leben können, eigentlich ja die absolute Basis von Bildung auch ist oder sein sollte. Andererseits wirst du doch auch die Stimmen kennen, die sagen, was sollen wir eigentlich noch alles machen? Oder ist das im beruflichen Schulkontext gar nicht so ausgeprägt? Ich erinnere mich, dass 2014 zum Beispiel, als die Digitalisierung langsam anzog, ich auf Kongressen war, wo die Berufsschullehrkräfte eigentlich die waren, die am pragmatischsten auf Entwicklung reagiert haben, weil die gesagt haben, naja, wir können uns jetzt irgendwie auf Kreuz stellen, aber es nützt ja nichts, muss ja irgendwie weitergehen.
Der Pragmatismus an den beruflichen Schulen und von den Berufsschullehrkräften ist ja genau das, worauf Politik immer baut. Wir finden Lösungen, wir erproben Dinge, wir stellen uns den Herausforderungen. Das zeichnet die Berufsschullehrerschaft aus. Bezogen auf BNE, ich bin ja in meiner Ehrenamtsfunktion 2016 mit ins Fachforum Berufliche Bildung für nahe die Entwicklung, nationale Plattform BNE, berufen worden und habe ja auch am nationalen Aktionsplan BNE 2017 mitgeschrieben. Habe auch dann mit Freude gemerkt, dass 4 Jahre später dann die Standardberufsbildpositionen auch Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung verankert haben.
Das musst du ein bisschen konkretisieren, bitte. Was heißt das?
Die Standardberufsbildpositionen sind sozusagen die Präambel über alle Berufsbilder hinweg. Das bedeutet wieder eine Art Grundgesetz für die Berufsbildung. Und dort ist hineingeschrieben worden, früher war dort Arbeitssicherheit, Umweltschutz mit fest ausgewiesen, was eben für alle nachfolgenden Ordnungsmittel, die Ausbildungsordnung und auch die Rahmenlehrpläne in den beruflichen Schulen dann bindend ist, ausweist. Hier ist dann dieser Aspekt der Nachhaltigkeit mit eingeführt worden und damit auch, sagen wir mal, die erste Rechtsverbindlichkeit geschaffen worden, was die Berufsbildung angeht und die Organisation der Berufsbildung. Hat dann zur Folge gehabt, dass bei allen Neuordnungen oder Aktualisierungen von Berufsbildern und auch Ausbildungsordnungen das Thema Nachhaltigkeit mitgedacht und mit reingeschrieben worden ist, also damit auch verbindlich in der Umsetzung von betrieblicher und berufsschulischer Ausbildung dann auch zu erfolgen hat.
Ich habe eine Bekannte, die innerhalb der Nachhaltigkeit in einem großen Unternehmen arbeitet. Also das heißt sozusagen CEO für nachhaltige Entwicklung innerhalb eines großen deutschen Unternehmens. Und die hat gesagt, nicht nur sie, sondern auch viele andere in dem Bereich Nachhaltigkeit bekommen diese 180-Grad-Wende, die aus Amerika kommt, jetzt sehr stark mit. Also Nachhaltigkeit, Diversity und so weiter wird abgebaut. Es wird eher wieder auf Effizienz geschaut. Umwelt kommt eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Ist das was, was du auch schon mitbekommst? Oder ist das A in Deutschland und B dann in diesem Schulkontext, sind die Einschläge noch nicht bis dahin vorgedrungen?
Es ist richtig, dass in der politischen Debatte nach dem Regierungswechsel das Wort Nachhaltigkeit weitestgehend aus dem Vokabular verschwunden ist, muss ich auch so feststellen. Mhm. Bloß Nachhaltigkeit hat es schon immer schwer gehabt, Fuß zu fassen, ist aber ordnungspolitisch dermaßen schon fest verankert, auch mittlerweile in Prüfungen. Das bedeutet, zum Beispiel Gesellenprüfung Maler und Lackierer, berichtete unsere Malermeisterin, die bei uns an der Berufsbildungsschule arbeitet und im Prüfungsausschuss ist, vor 2 Jahren. Herr Novacin, stellen Sie sich vor, im Kundengespräch mit den angehenden Gesellen und Gesellen tauchten plötzlich Nachhaltigkeitsfragen auf. Die Kundin, der Kunde möchte gerne wissen, wie nachhaltig denn diese Farbe ist oder wie nachhaltig dieses Material ist produziert. Also es ist schon voll durchgeschlagen. Das bedeutet, wir machen das schon. Das andere ist, wenn wir daran denken, dass wir hier Design Thinking Kurse und auch Sessions haben bei uns an den beruflichen Schulen, die den Zweck haben, nachhaltigkeitsorientierte Business Cases, Geschäftsmodelle zu entwickeln mit unseren Auszubildenden und auch mit den Lernenden, um hier auch neue Geschäftsideen für die Nachhaltigkeitsregion Uelzen aus der Taufe zu heben. Wir bleiben am Thema dran, auch wenn die große Politik mittlerweile weniger von Nachhaltigkeit spricht, ist es eine Notwendigkeit zum Erhalt und auch zur Zukunftsfähigkeit von Wirtschaftsstrukturen auf dem Land, sowie in Uelzen, dieses Thema weiter am Kochen zu halten und auch weiter zu operationalisieren.
Aber wie erklärst du dir das? Du wirst ja auch mit Menschen sprechen, die, wenn nicht in erster, dann aber zumindest in zweiter Reihe, diese neue Orientierung mittragen müssen. Letzten Endes muss man doch sagen, ist das, ich kann mir das gar nicht erklären, eine Form von Ideologisierung, weil man sagt, naja, Nachhaltigkeit ist irgendwie linksgrün versifft. Denn letzten Endes, wenn man es nur rein ökonomisch betrachtet, ist doch Nachhaltigkeit im Wirtschaftskontext doch auch etwas, was für den Wirtschaftsstandort Deutschland nur Vorteile haben kann, oder nicht?
Ich bin da dabei. Es geht ja um die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial. Die hat man alle 3 gemeinsam im Blick zu behalten. Das lernen unsere Schülerinnen und Schüler und die Azubis bei uns in ihren auch Zertifikatskursen. Wir haben dazu einen Zertifikatskurs hier für das Malerhandwerk gemacht. Das ist so der Begriff der Nachhaltigkeit, wie ich nachhaltigkeitsorientiert lebe, im Privaten, aber auch im Betrieb. Die Nachhaltigkeitsziele muss man drauf haben, die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit, was ein Nachhaltigkeitsbericht ist, ein Nachhaltigkeitskompass im Handwerk, ein Nachhaltigkeitsmanagement.
Ja, aber wieso sollte man sich davon entfernen? Das ist doch Quatsch dann.
Wir entfernen uns davon nicht. Die Politik entfernt sich im Moment ein Stück weit getrieben durch die Krisen, durch die Verteidigungsszenarien. Wir haben vielfach mit reaktiver Politik zu tun. Und das ist im Moment eine Phase. Und es wird sicherlich wieder die Phase kommen, wo man sagt, es ist 2030. Was ist aus den 17 Nachhaltigkeitszielen geworden? Was ist mit der Postagenda 2030? Und wie müssen wir im Sinne von Klimaschutz und Klimaveränderungen und auch Verantwortung für die Welt wieder uns besinnen auf das, wo wir 2015 mit angefangen haben, mit der Agenda 2030. Und es werden wieder andere Zeiten kommen, wo die Bedeutung auch dieser Art und Weise, wie wir jetzt schon unterwegs sind, wieder eine Stärkung erfährt.
Ich muss noch mal eine etwas naive Frage stellen. Naiv insofern, als dass vielleicht diejenigen, die Berufsschullehramt studiert haben oder selber Berufsschullehrkräfte sind, denken, naja, das weiß doch jeder. In dem Fall weiß ich es nicht. Innerhalb der Diskussion von weiterführenden Schulen geht es ja oft darum, dass man eigentlich reduzieren müsste, die Lehrpläne. Ja, vieles hat nicht mehr mit dem Leben zu tun. Wir müssen wegschneiden und so weiter. Wie ist das eigentlich in Berufsschulen? Gibt es diese Diskussion da auch oder sind die Lehrpläne da schon, also jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt rein Wissensaneignung oder Tätigkeit oder eben das Zusammenspiel ist, ist das schon relativ nah dran an etwas, wo man sagt, nee, das können wir gut gebrauchen?
Bei uns ist die große Herausforderung, und das wird auch bildungs- und berufsbildungspolitisch diskutiert, gerade in den letzten Monaten, wie gehen wir eigentlich damit um, dass sich viele junge Menschen nicht mehr auf eine lange Qualifizierungszeit von 2, 3 Jahren oder noch länger einlassen? Das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, das ist eigentlich international auch ein Problem.
Was heißt einlassen?
Naja, einlassen, einen Ausbildungsvertrag unterschreiben und dann über 2, 3,5 Jahre beruflich qualifiziert zu werden im Rahmen des dualen Systems beispielsweise. Ein aktuelles Thema ist die sogenannte Teilqualifizierung, dass man im Prinzip mit kleineren Ausbildungssequenzen und mit kürzeren Ausbildungskursen versucht, diejenigen für berufliches Lernen zu begeistern, die im Moment sagen, nee, ich mache lieber kurze Qualifizierung, ich will Geld verdienen, ich will nicht so lange mich in so eine Ausbildung begeben. Und deswegen sind wir gehalten jetzt und auch auf dem Weg, eine vielfältige Qualifizierungsstruktur anzubieten, die eben auch kürzere Sequenzen, Zertifikatskurse und andere Dinge mit sich bringt und dann Anrechenbarkeit und in der Addition natürlich dann irgendwann zu einem abgeschlossenen Berufsbild führt. Bei einer Veranstaltung jetzt der DIHK international war das auch gerade vor einer Woche Thema und da hieß es auch, ja, vielleicht müssen wir sogar den Begriff Berufsbild vergessen und müssen lieber schauen, was für Zukunftskompetenzen brauchen denn die Lernenden, egal wo sie tätig sind. Und hier sind wir bei den Future Skills, den 4K, das 5. K ist KI. Das sind eigentlich die Maßgaben, wo wir Lernarrangements brauchen, ob die kürzer, länger oder noch länger sind, das ist mal dahingestellt. Das ist die Herausforderung der Zukunft hier, entsprechende Lernarrangements zu gestalten, die das berufliche Lernen und das allgemeinbildende Lernen 2030 und darüber hinaus kennzeichnen.
Ich halte mich jetzt zurück, denn ich promoviere ja zu den Future Skills und werde da jetzt noch 1, 2 Jahre warten, bis ich mich da konkret äußere. Was ich aber stattdessen mache, ist, ich argumentiere aus einer Perspektive, die sich möglicherweise so ein bisschen so anhört wie die von Susanne Lynn Klitzing. Susanne, liebe Grüße an dieser Stelle, die in Bezug auf Lehrkräftequalifikation im Bereich Gymnasium ja auch immer anmerkt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht an Qualität verlieren. Also das, was du gerade gesagt hast, das kann man zwar als Individualisierung in Anführungsstrichen verkaufen, aber letztlich muss man doch sagen, naja, also fordern können die jungen Leute viel, aber jetzt irgendwelche Teilqualifikationen, die dann dazu führen, dass sie nicht wirklich substanziell sich damit auseinandergesetzt haben, das kann doch eigentlich auch nicht der Sinn der Sache sein, oder doch?
Also im Rahmen von Lernarrangements, wie ich sie bezeichne, die Lernarrangements können 10 Minuten, 45, 90, 2 Stunden, ein Tag, ein Monat, ein Jahr, auch 2, 3 Jahre sein. Das sind Mikro- und Makro-Lernarrangements, so nenne ich das einfach mal so. Ich bin bei dir und ich bin auch bei Susanne. Schöne Grüße auch von mir. Wir kennen uns persönlich viele Jahre.
Ja, wir auch. Viele Jahre nicht, aber.
Deswegen, es kommt schon darauf an, wie die Lehrkräfte, egal ob allgemeinbildend oder berufsbildend, qualifiziert werden. Und da ich ja als Schulleiter auch die Berufsschullehrkräfte in der zweiten Phase bis zum zweiten Staatsexamen mit meinen Kolleginnen und Kollegen coache und auch zum zweiten Staatsexamen bringe, auch Prüfer bin im zweiten Staatsexamen, weiß ich natürlich auch ganz genau, wie die Qualität dieser Berufsschullehrkräfte in der Zukunft aussehen muss.
Aber Stefan, mir geht's aber auch um die Schülerinnen und Schüler. Ich habe dieses Beispiel nur genommen, weil Susanne das damals formuliert hat. Ich habe dieses Beispiel genommen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht so ein vorauseilendes Angebot haben, so als wäre Berufsqualifikation in dem Fall wie so verschiedene Eiskügelchen. Und ich weiß, ich höre mich jetzt sehr konservativ an, aber ich werde immer mal wieder gefragt. Und wieder ein ganz anderes Beispiel, aber nur um das deutlich zu machen, weil das eben mein Fachgebiet ist. Wenn mir jemand sagt, wie findest du es, dass Schülerinnen und Schüler jetzt Faust in leichter Sprache lesen? So, dann sage ich, lieber Faust in leichter Sprache als gar nicht. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn man es schafft, diesen Stoff zum Leben zu erwecken, wenn man es schafft, Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, dass sie mit Anstrengungen sich da reingraben können, dass die durchaus fähig sind, auch den Originaltext von Goethe oder von Shakespeare oder von Schiller oder so weiter zu lesen. Deshalb werde ich manchmal so ein bisschen hellhörig, wenn ich einerseits denke, ja klar, Modularisierung, Individualisierung und so, das ist super. Andererseits denke ich dann aber, naja, aber dann können sie halt auch eben nur den Teil, den sie dann halt mitgenommen haben. Anstatt halt zu sagen, du musst halt mal 2 oder 3 Jahre, wie heißt es so schön, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, musst du halt ein bisschen ackern, um dann hinterher auf dem Punkt zu sagen, jetzt kann ich aber auch substanziell diesen Job leisten.
Ich bin ja bei dir und ich bin auch bei denjenigen, die sagen, wir können uns nicht komplett verabschieden von dem, was sich bewährt hat über ja fast 200 Jahre, wenn es jetzt um eine duale Berufsausbildung beispielsweise geht, die eine gewisse Zeit dauert. Bloß wir müssen natürlich die Zeichen der Zeit auch erkennen, dass sich Lebensumstände und auch die Rahmenbedingungen, auch individuelle Rahmenbedingungen verändert haben. Auch gesellschaftliche und politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und wenn unsere Wirtschaftsbetriebe sagen, bitte qualifiziert kürzer, dann werden wir uns anpassen, weil wir sonst keine Mitarbeiter bekommen.
Ja, aber ich habe das so verstanden, dass das die jungen Leute sagen. So nach dem Motto, wir haben nicht mehr so Lust, 2 Jahre in Ausbildung zu gehen. Ne? Als Lehrkräfte, die da 5 oder 7 Jahre irgendwie das machen, da dachte ich so, boah, 2 Jahre, das wird man doch noch hinkriegen. Und dann kann man immer noch 40 Jahre arbeiten.
Ja, zum Teil ja, aber auch die jungen Leute. Es gibt junge Leute, die sagen, nein, 2 Jahre, 3 Jahre ist mir zu lang. Ich möchte train on the job, so wie das vielfach international auch praktiziert wird. Im angelsächsischen, englischen Bereich ist es so, dass im Prinzip diese Teilqualifikationen train on the job laufen und dann im Prinzip eine Beschäftigung passiert, wo sie ihr Geld verdienen. Und da gibt es eine ganze Menge an Menschen, die ungeduldig sind, auch junge Menschen, die ungeduldig sind und sagen, diese lange Geduld oder so wie ich habe 3 Jahre lang Maler und Lackierer gelernt, also das bringen nicht mehr viele auf. Oder dass 8 Jahre man studiert, bis man Berufsschullehrkraft ist, oder komplett ausgebildete Berufsschullehrkraft ist. Auch diesen langen Weg tun sich viele junge Menschen nicht mehr an.
Okay, weißt du, ich glaube, es ist ja ein Unterschied. Das, was du sagst, Lebensumstände ändern sich, eine Anforderungshaltung kann sich ändern und so weiter. Alles klar. Und sozusagen auch da dieses pragmatische Handeln und so, das finde ich alles super. Aber letzten Endes führt doch kein Weg daran vorbei, dass eine substanzielle Qualifikation hin zu einem Job, hin zu einem Berufsschullehrer, hin zu einer Lehrkraft auch bedeutet, dass man eben sich einige Zeit stark anstrengen muss. Also es ist doch so. Ne? Mein Opa hat immer gesagt, der kommt aus dem Ruhrgebiet, das Leben ist kein Ponyschlecken. Manchmal muss man halt auch machen.
Absolut richtig. Ich bin ja dabei. Ich hab ja auch vom Maler und Lackierer über Diplomdesigner, Universitäten nebenbei, Unternehmen mit 50 Malern geleitet. Ich habe ja alles auch mit Anstrengungen geschafft, sonst wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Und ich habe auch einen Anspruch, dass ich nicht nur gute Bildung und Berufsbildung haben möchte, sondern die hochwertige, exzellente Bildung und Berufsbildung haben möchte. So, das bedeutet, deswegen leite ich auch ein globales Exzellenznetzwerk für die berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo wir im internationalen Diskurs orientiert an den 17 Nachhaltigkeiten Zielen, exzellente Lernarrangements gestalten wollen. So, und davon profitiert auch wieder die BBS 1 Uelzen, weil wir natürlich den Nektar aus internationalen Dialogen und Kooperationen ziehen. So, und da lade ich auch herzlich zu ein, wer mehr über exzellente berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung wissen will, kleiner Werbeteil, Exzellenznetzwerk BBNE, einfach bei Google eingeben und ruckzuck seid ihr bei mir.
Damit nimmst du mir meine letzte Frage eigentlich vorweg und das müsst ihr nicht nur googeln, sondern wir werden es für euch wundervoll vorbereiten und in die Shownotes packen, sodass ihr euch direkt da weiter darüber informieren könnt. Berufsbildung ist nicht die zweite Wahl, haben wir mitbekommen. Sie ist der Ort, an dem ein Großteil der nächsten Generation auf das Arbeitsleben von morgen vorbereitet wird. Und damit beschäftigt sie sich auch mit der Frage oder mit den Fragen, die diese Generationen auch haben. Stefan Nowatschin zeigt, Exzellenz ist möglich, auch in Uelzen und überall. Vielleicht gerade dort, wenn man pragmatisch ist, wenn man sich anstrengt und wenn man innovative neue Lösungen findet. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank, Bob. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.